dann wollen wir mal. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren frischen Folge von
Too Old, Too Da Young, Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breaker, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Na?
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 Wie geht's denn heute?
Dieses Na.
Ach, das ist ja immer dasselbe.
Ja, aber schön. Ja, wir spielen jetzt Rituale. Keine Spiele mehr, weil die Leute uns jetzt schon kennen.
Ja.
Ne? Haben wir uns gesagt.
Ja, aber die Neuen müssen einfach direkt rein in,
es gibt keine
in den
Neuen.
Teich.
Wenn euch die Spiele sehr fehlen, dürft ihr uns gerne eins vorschlagen, was wir noch nicht gespielt haben.
Leute, ihr müsst mehr teilen. Es gibt doch bestimmt eine Teilungsfunktion, oder? Teilfunktion?
Sure.
Ja, das, also jeder muss an 10 Freunde teilen, finde ich, oder? Das ist so ein...
Sonst 7 Jahre schlechtes
sonst
Sex.
Sonst dürft ihr nicht mehr hören, genau.
Ja.
Ihr müsst einfach teilen. Und was ich übrigens auch nicht gefunden habe, ist auf Spotify, da ist ja immer so die Inhaltsangabe, die Barbie schreibt,
ja.
Die hört dann ja nach 3 Zeilen auf und dann ist so Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Das kriegst du nicht mehr irgendwie ganz gelesen.
Auf Spotify nicht, nee, das ist irgendwie komisch. Das habe ich auch schon, ja,
das,
von Anfang
doof,
an. Vielleicht, vielleicht weiß jemand, wie das geht.
Wo muss, man das denn, wo muss man das denn, wenn man weiterlesen will, finden?
Bei
auf YouTube.
Ja, bei YouTube gibt es das und sonst, ich denke, bei Apple Podcast wahrscheinlich
bei
auch.
YouTube.
Und bei uns auf der Seite, bei wir sind ja bei Podigy, die hosten uns.
Genau.
Da kann man das auch alles komplett lesen.
Gut. Nur für die, die wie ich technisch nicht so.
Ja.
Ne?
Ja.
Genau.
Ja. So. Mhm. Heutiges Thema, heiteres Thema zum Frühlings- und Sommeranfang. Depressionen.
Ja. wir dachten, wir machen das mal. Wir dachten irgendwie, der Juni ist genau die richtige Zeit, um sich über Depressionen zu unterhalten.
Ja. Wie geht's uns denn heute?
Ja, wir sind jetzt mal ehrlich. Herr Schulz kommt gerade aus einer längeren depressiven Phase. Es ist nicht so, dass ich befinde mich im Ausgangsbereich dieser fröhlichen Veranstaltung und das war nicht schön und war auch hinderlich in vielen.
War auch lange diesmal, ne?
War auch in vielen Bereichen meines Lebens arg hinderlich. Und ich habe in dieser Phase wieder wahrgenommen, wie viel gut gemeinte, aber ehrlich gesagt strunzdumme Ratschläge man zum Thema Depression so bekommt, auch von Leuten, die einen schon länger kennen.
Dimensionen wolltest du gerade sagen.
Genau, es ist die Dimensionen dieser Ratschläge sind manchmal erschütternd. Ich habe, weil ich so viel werden die Zuhörerinnen inzwischen wissen, immer versuche, Vorsprung durch Wissen zu schaffen, auch vor meinen eigenen Zuständen, mich in eine längere Recherchephase zum Thema Quirlinge und Depressionen begeben und dabei einige mir nicht ganz neue, aber immer noch erschütternde Erkenntnisse gewonnen und nochmal zusätzlich in meinem eigenen Umfeld, zu dem ja auch ihr beiden Grazien gehört, herausgefunden, wie viele Leute damit zu kämpfen haben und wie groß die Stille um dieses Thema eigentlich ist und das nicht sein sollte, weil Barbie und ich haben darüber ja auch schon gesprochen, ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt, ich habe inzwischen lange verstanden, dass das nichts ist, was ich verschuldet habe oder wofür ich mich verantwortlich fühlen muss, sondern dass es schlicht ich benutze nicht gerne das Wort Krankheit, sondern dass das schlicht Teil meines Lebens ist und dass das was ist, womit ich einen Umgang gefunden habe und auch weiterfinden muss und dass das ganz viele andere Leute auch betrifft und aber weil wir in dieser Instagrammable Kultur leben, ein Gespräch, das wirklich produktiv ist, über diese Themen auf diesen Kanälen nur sehr schwer möglich ist.
Aber ist nicht das Ziel, wenn man eine Depression hat, dass man sich jemanden sucht, der einem hilft, dass man sie nicht mehr hat?
Also im Ideal ist das natürlich so eine lineare Geschichte. Ich habe ein Problem und komme damit nicht selber klar, deswegen suche ich mir jemanden, der mir hilft und dann am Ende bin ich geheilt. Aber so sind Depressionen halt leider nicht, so funktionieren die auch nicht. Bei mir ist immer in schlimmeren Phasen ist gerade das, also ich kann es nicht mal kommunizieren, ich will es auch nicht kommunizieren, ich will eben diese gut gemeinten Ratschläge nicht, ich will die Verzweiflung nicht der FreundInnen um mich rum, die versuchen irgendwie mir zu helfen, weil ich weiß oder meine zu wissen, auch aus Erfahrung, dass ich das mit mir selber ausmachen muss und dass Impulse von außen zwar hilfreich sein können, aber erstmal muss ich es irgendwie alleine schaffen, ist zumindest immer mein Gefühl. Natürlich ist therapeutische Hilfe unabdingbar bei schweren Depressionen, aber finde mal einen Therapeuten oder eine Therapeutin in Berlin vor allem dieser Tage. Ich bin Gott sei Dank versorgt.
Also du hast
aber es ist, die Lage ist nach wie vor bescheiden, was TherapeutInnen angeht. Das wird ja geregelt. Ich habe dazu eine Podcast-Folge gemacht, wer die, also bei Tragisch aber geil noch, wer sich die anhören möchte, kann das gerne tun mit der tollen Kaya Korte, die Psychoanalytikerin ist. Das ist schon mehrere Jahre her, das war während der Pandemie, haben wir das gemacht, weil genau. Das ja da bei so vielen Leuten so ein riesen dringendes Thema war, weil die zum allerersten Mal realisiert haben, ach du Scheiße, wenn ich so auf mich allein gestellt bin und mich nicht ständig ablenke, da sind ja ganz viele Sachen, die nicht gerade auslaufen und ich brauche jetzt dringend Hilfe und dann ist einfach niemand da. Ja. In der Folge, ich packe die in die Shownotes ganz oben hin,
aber da könnt ihr gucken. Aber bei dir ist jemand da.
Bei mir ist jemand da, genau. Ich bin aber nach wie vor auch in depressiven Phasen, mache ich das mit mir selber aus. Allerdings habe ich mittlerweile ja durch jahrzehntelange immer wieder therapeutische Betreuung eben auch ein Rüstzeug, um mich selber da an den Haaren ganz gut rauszuziehen und Wege zu finden, einzuschreiten und proaktiv zu werden. Es ist halt nicht getan, ne? Die Leute wollen immer sagen, ja, geh doch einfach raus und es ist doch statistisch erwiesen, wenn du dich ein bisschen bewegst, dann geht's dir so viel besser. Das ist alles gut und schön und stimmt auch, aber hilft in dem Moment nur sehr begrenzt, weil damit wirfst du ja auch wieder die Schuld auf den Betroffenen oder auf die Betroffene zurück, die ja dann einfach sich noch nicht aufrafft, um diese winzigen Schritte zu tun, die ihr ja schon helfen könnten. Das ist ja immer nicht das Ziel. So, und funktioniert halt oft auch einfach nicht. Für mich heißt es dann ganz oft, ich lasse mittlerweile auch 2-3 Tage passieren, wenn ich merke, es schleicht sich was an. Ich will nicht immer Fräulein Rottenmeier sein, die sich sofort sträubt und sagt, nein, du musst jetzt sofort. So hart will ich mit mir nicht mehr sein.
Weil das auch nicht funktioniert.
Es funktioniert schon, aber eben signalisiert mir dann auch wieder irgendwie was anderes.
Ja, es ist ja dann aber meistens nur eine temporäre Geschichte.
Right.
Also.
Ich lasse 2-3 Tage jetzt passieren und beobachte das. Und wenn ich jetzt merke, okay, jetzt ist heute ein Tag, wo es dann wirklich schwierig ist, noch die Sachen zu machen, die ich machen will und muss, dann ziehe ich so ein bisschen die Notbremse und fange an, diese Dinge zu tun, die ich mir dann eben selber beigebracht habe oder die TherapeutInnen mir beigebracht haben. Und dann kann ich mich da eigentlich immer ganz gut rausziehen.
Und wie sieht so ein Tag aus, wo du merkst, heute ist der Tag, der schwerer ist als die anderen? Woran merkst du das?
Also ich, ein großer Indikator ist bei mir immer Ordnung. Ne, ich war ja früher, weißt du ja, super messy. Habe dann irgendwann einen ganz harten Strich da gezogen und habe ab da eigentlich immer eine sehr aufgeräumte Wohnung gehabt. Auch das wurde irgendwann so ein bisschen zwanghaft. Habe auch das wieder ein bisschen schleifen lassen oder erlaube mir, zwinge mich dazu, das ein bisschen schleifen zu lassen, damit ich nicht immer Rottenmeier im Nacken habe. Aber wenn sich solche Phasen anschleichen und wenn es dann schlimmer wird, dann sind es die Tage, wo ich dann merke, okay, jetzt sind hier wieder Stationen in meiner Wohnung, die so schlimm aussehen, dass die Macht über mich gewinnen. Dass die anfangen, mich zu lähmen, dass ganz viel Schuldgefühl damit einhergeht, wie es hier wieder aussieht, dass ich mich anfange, selber zu beschuldigen, dass ich es nicht schaffe, dass ich nicht kein normaler Mensch bin, der gesund agieren kann und einfach sein Leben im Griff hat und mit links einfach die Sachen so aufräumt, die normale Menschen eben einfach so aufräumen.
Ja. Waschmaschine, Geschirrspüle,
all dieser Scheiß. Müll, plötzlich ist ein Müllberg da oder es ist ein Kleiderberg da, den ich über Wochen nicht weggeräumt habe und plötzlich kriegt der eine Macht über mich. Da merke ich, okay, jetzt wird's brenzlig.
Ja.
So. Und dann, also das klingt so banal, aber das Wichtigste, was ich gelernt habe an Handwerkszeug wirklich an diesen Tagen, ist, weil ein ganz großes Problem bei mir ist, dass ich dann nur noch in die Ferne denke und an all die Dinge denke, die ich machen müsste, aber nicht getan habe oder die ich angehen müsste, aber sie nicht angehe und daraus mir dasselbe Schuldding stricke, ich bin zu nichts zu gebrauchen, ich bin schlecht, ich schaffe alles nicht. Und was ich dann mache an diesen Tagen, ist mich hinzusetzen, mit einer Liste, ich bin eine große Freundin von Listen und einfach mich selber auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, zu sagen, was kann ich heute für mich tun, im Erreichbaren, in meinem Radius hier um mich herum, was kann ich heute hier tun, damit es mir heute Abend besser geht, dass ich mich wohler fühle. Also und das sind ganz oft Ordnungssachen.
Beppo Straßenkehrer,
der nächste, immer nur den nächsten Strich. Und ne, dann sind es kleine Sachen erstmal wegräumen, die schaffe ich. Und dann habe ich das geschafft, dann habe ich schon wieder ein bisschen mehr Energie, dann geht es ums Nächste. Jetzt muss ich vielleicht einen Anruf machen oder ich muss eine Überweisung machen, ich muss eine Rechnung schreiben, ich muss beim Finanzamt mich melden. Das ist dann schon die nächste Stufe, die ist schon größer, aber ich habe ein bisschen mehr Energie aus dem ersten Kleinen und dann kann ich das schaffen. Und wenn ich das geschafft habe, fühle ich mich so befreit, dass ich dann vielleicht schon das nächste Ding schaffen kann. Und dann bin ich abends wieder in einem Zustand, wo ich stolz auf mich bin, wo ich das Gefühl habe, ich habe was geleistet. Ich bin doch kein komplett hoffnungsloser Fall. Und dann geht es mir schon besser. Mir geht es da nicht toll, aber ich habe kleine Schritte gemacht. Ich kann durch die Wohnung gehen, ohne an jeder Ecke wieder mich schämen zu müssen, mich schlecht fühlen zu müssen. Ich habe Dinge getan, die mir spiegeln, ich bin nicht ganz verloren.
Und was hat das ausgelöst? Warum kommt so ein Schub?
Das ist ganz unterschiedlich. Das sind manchmal, also oft weiß ich es auch gar nicht.
Paul.
Erzähl mal.
Also meine Depressionen funktionieren ein bisschen anders. Depression beschreibt auch eine Reihe von Zuständen, nicht nur in meinem Leben, sondern auch von anderen Leuten. Ich illustriere das immer gerne damit, wenn man es dann als Erkrankung auffassen will und sagen will, Depression ist sowas wie ein Beinbruch. Mein Bein ist ungefähr ein bisschen was über einen Meter lang und kann an sehr unterschiedlichen Stellen und aus sehr unterschiedlichen Gründen brechen. Oder
dein Bein ist nur einen Meter lang?
Naja, oder
eins. Er meint seinen Penis.
Der kann nicht, der sollte nicht brechen. Der kann brechen, aber das sollte er nicht.
Gerade bei Bastian Dings da passiert übrigens. Penisbruch.
Bastian? Jotta. Ach so, who cares?
Ganz schlimm.
So, wir reden jetzt nicht über Bastian Jotta und seinen gebrochenen Penis.
Nein, das stimmt. Also dein Bein kann, ja, also als Symbol, das Bein kann an vielen Stellen brechen. Das heißt, die Depression hat aus verschiedensten Gründen.
Aus verschiedenen Gründen und hat verschiedene Ursachen. Meine Depression äußert sich in einem, und hat sich das jetzt auch gerade wieder in einem saftigen I don't care. Und zwar nicht in einem I don't care im positiven Sinne und im echauffierenden Sinne, sondern es ist eine Gefühllosigkeit jedweden Gefühls. Es gibt keine negativen Gefühle, es gibt keine positiven Gefühle, es gibt einfach gar keine Gefühle.
Magenta.
Magenta. wie Blanche DeBro jetzt sagen würde. Und das führt dazu, dass irgendwie, ich bin inzwischen auch erfahren genug damit, dass ich natürlich weiter funktioniere, ich kann weiter arbeiten, ich kann auch weiter kreativ sein, auch wenn ich kein Gefühl mehr dafür habe, ob das, was ich dabei erzeuge, wirklich gut ist oder nicht. Es ist es meistens, weil ich inzwischen auch relativ geschickt bin. Aber Depressionen kann man nicht sehen, ist immer das, was ich gerne sage, weil irgendwie wir als Queerlinge, aber auch wir als Leute, die wir mit einer Sache zu tun haben, für die es noch keine gesellschaftliche Sprache gibt, jedenfalls nicht in Deutschland, haben gelernt, anderen Leuten das zu geben, was sie gerne sehen wollen, damit wir in Ruhe gelassen werden. Zumindest funktioniert es bei mir so. Es ist dann nicht so, dass ich Dinge tue, weil ich sie wirklich für notwendig halte, sondern mein Beppo-Straßenkehrer, wenn ich mich gerade in diesen Phasen befinde, funktioniert dann meistens, auch nicht immer, nur so weit, dass ich sage, was muss ich jetzt tun, damit ich weiter in Ruhe gelassen werde.
Das heißt, du versuchst es zu verheimlichen in dem Sinne. Du willst nicht, dass die anderen es merken. Du willst den Schein
wahren. Naja, also das Interessante.
Das kann man ja verstehen.
Das Interessante daran ist ja, dass es gibt natürlich auch in diesem Bereich eine saftige Form von Stigma, weil es keine gesellschaftliche Debatte darüber gibt, dafür sorgt, dass Leute, die depressive Veranlagung haben oder die mit Depressionen zu tun haben in ihrem Leben, in eine gewisse Sprachlosigkeit gezwungen werden und dass wir Mittel und Wege gefunden haben, oder ich zumindest, das nicht in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Diese Podcast-Folge ist unter anderem auch dadurch entstanden, dass ich das reichlich satt habe und dass ich einfach eine gesellschaftliche Debatte darüber möchte, wie man, wie Barbie und ich immer sagen, auch als Neurofunky-Mensch in dieser Gesellschaft so funktionieren kann. Und sowohl Barbie wie auch ich sind ja keine unerfolgreichen Menschen oder sind irgendwie maßgeblich debilitiert durch das, sondern es ist einfach Teil unseres Lebens. Aber ein weiterer Teil, über den wir in großen Teilen der Öffentlichkeit einfach nicht reden können, weil Leute einen dann für gegen den Schrubber gelaufen bis komplett funktionsuntüchtig halten.
Ja, oder und auch glauben, also viele glauben ja auch, wenn man, wie ich jetzt zum Beispiel in der Öffentlichkeit ich stehe in der Öffentlichkeit, wenn man mich in der Öffentlichkeit sieht, bin ich, ne, funktioniere ich, mache meinen Job. Früher hat das viel auch mit Auflegen zu tun gehabt, mit guter Laune verbreiten, mit irgendwie, ne, präsent sein als jemand, der durchaus im Leben steht und das Leben feiert und so. Viele glauben einem das dann nicht. Also ich habe ganz oft gehört, so, es ist für mich überhaupt nicht, ich erlebe dich so und so und ich glaube, also nicht, das, es wird nicht ausgesprochen, ich glaube dir nicht, aber es ist schwer vorzustellen, dass das dieselbe Person ist, von der du dann erzählst, die dann Depressionen hat und so, weil du wirkst so gar nicht. Wo ich dann auch denke, naja, aber weil ich den einen Teil meistere und ganz gut meistere, irgendwie, weil ich es schaffe, das abzurufen, wenn das nötig ist, heißt es ja nicht, dass hinter verschlossenen Türen das dasselbe ist, so. Aber ich habe das Gefühl, es wird einem oft nicht geglaubt.
Dieses Stigma, von dem ihr sprecht, das ist ja, da sind wir vielleicht gerade so eine Zwischengeneration. Also ich weiß, die Generation meiner Eltern, für die kommt das gar nicht in Frage. Also da gibt es das nicht. Das wird als Ausrede empfunden. Ne? Depressionen werden nicht als Depressionen gelabelt und nicht als heilbar oder wie auch immer. Das wird als Ausrede empfunden, wenn man sagt, ich kann heute nicht. Und die Generation Z, also die Jungen jetzt, die ich an der Schule sehe, die 15- bis 18-Jährigen, da ist jeder Dritte in Therapie. Hm. Also die gehen offensiv damit um. Hm. Und jeder weiß es und es ist überhaupt kein Stigma innerhalb der Klassen mehr zu sagen, ich habe heute Psychiater, ich habe heute dies, ich habe heute das. Das ist also scheinbar noch, sind wir so diese durch unsere Elterngeneration noch diese schambehafteten Sachen lasten schwerer auf uns als die früheren. Und ich muss auch sagen, dass seit dem Jahr, spätestens seit Anfang der Jahrtausenden, der Jahrtausendwende ist gesellschaftlich da sehr viel Offenheit und Diskussion und breite Diskussion in den Medien geschehen. Sodass also ich nicht sagen kann, dass es heute noch so ein Thema ist, was irgendwie vom Mainstream nicht aufgenommen und in Teilen zumindest mitgetragen wird. Das glaube ich nicht.
Ja, aber ich glaub, ist das ja, heute also, schon sehr. Ich kriege das schon oft noch mit, wenn Menschen meiner Generation über die Gen Z sprechen, von der du ja sprichst, dass das eher so erzählt, die sind ja auch alle trans, die sind ja auch jetzt haben sie alle ADHS, jetzt haben sie alle dies und natürlich sind sie alle depressiv. Also ernst nimmt man das nicht in meiner Generation, wenn man über die Kids spricht, die damit so offensiv umgehen, sondern es wird als Aufmerksamkeitsheischerei gesehen, als ich möchte mich besonders fühlen, deswegen denke ich mir jetzt irgendwas aus, damit die Leute auf mich Rücksicht nehmen müssen.
Wenn du mit denen arbeitest, nimmst du es ernst.
Right.
Right. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Right.
Und nochmal.
An der Schule nehmen wir das ernst, weil sonst schön. Die Schule und die Klasse gar nicht funktioniert.
Schön.
Naja, und aber du bist natürlich, du unterrichtest natürlich auch an einer Privatschule. Ich glaube nicht, dass es an einer öffentlichen Schule in Moabit oder in einem anderen, in Anführungsstrichen, Problembezug schon in einer ähnlichen Breite und in einer ähnlichen Wahrnehmung vorhanden ist.
Du meinst, es hat immer was mit Bildung zu tun, dass man überhaupt sich gewahr wird, nee, was man hat?
Also da gibt's, das ist ein weites Feld. Ich würde auch irgendwie die bildungsbürgerlichen Schichten davon überhaupt nicht freisprechen, sondern ich glaube, dass mit einer gewissen Form von Bildungsbürgertum auch immer ein unfassbarer Leistungsdruck einhergeht, den es in anderen Schichten vielleicht so nicht gibt und der dazu führt, dass Kinder wegen dieses Drucks dann an bestimmten Dingen auch eher scheitern. Zum Beispiel daran, eine vergnügte Persönlichkeit zu entwickeln. Um das mal statistisch zu fassen und auch wieder in den Themenbereich einzuzirkeln, in dem wir hier hauptsächlich arbeiten im Podcast, es ist so, dass 30-60% aller queeren Menschen quer durch alle Altersgruppen Erfahrungen mit Depressionen haben. Wenn man das abfragt, ist es so. Das ist in unterschiedlichen Communities dann natürlich nochmal intensiver. Es ist bei Trans nochmal deutlich verstärkt. Allerdings ist es so, dass schwule Männer eher depressiv sind als lesbische Frauen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Und es ist bei, die Zahl habe ich jetzt gerade, für die anderen Altersgruppen habe ich leider keine konkreten Zahlen, bei queeren Menschen zwischen 18 und 25 ist es so, dass jede dritte Person schon mal intensiver darüber nachgedacht hat, ihr Leben zu beenden. Das ist ja eigentlich keine besonders vergnügliche Zahl. Aber
ne, eigentlich nicht, ne?
Aber
bei denen ist okay.
Aber eine Zahl, also die Quote der Menschen, die Erfahrungen mit Depressionen haben, ist bei queeren Menschen 2 bis 2,5 Mal so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Aber dazu muss man auch nochmal sagen, insgesamt hat sich die Rate der Leute, die sagen, dass sie an depressiven Verstimmungen oder an Depressionen leiden, in den letzten 30 Jahren auch verdoppelt. Es ist ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung.
Das wird höchstwahrscheinlich immer mehr werden, je mehr die Welt einen überfordert, sage ich jetzt mal
so. Ist das deine Analyse?
Ja, das ist meine Analyse. Die Analyse ist, dass ich dir die Antwort geben kann, warum mehr Männer als Frauen, das glaube ich, oder schwul, also homosexuelle Männer als Frauen.
Spill your wisdom,
sister. Bestimmt daran, dass die Männer, ob hetero oder homo, nicht lernen, ihre Gefühle zu verbalisieren und zu analysieren und sich zu öffnen. Das lernen Frauen einfach in ihrer Sozialisation einfacher als Männer. Und dass die Überforderung der Welt mit der weiteren Technisierung zunimmt für den Einzelnen, bedeutet für mich, dass die Symptome, die der Depression zugrunde liegen, ganz sicherlich damit zusammenhängen und dass es ganz bestimmt mehr wird als weniger.
Ich glaube auch, dass das bei dem Thema auch wie bei anderen Themen, zum Beispiel wie bei der, wenn jetzt die ganze Zeit darüber diskutiert wird, dass es heute mehr Transmenschen gibt als früher, es liegt ja nicht daran, dass mehr Menschen,
genau,
dass mehr Menschen plötzlich trans sind, sondern dass das wir Klima in einem Klima leben, wo das denkbar ist, wo das aussprechbar ist, dass Menschen so empfinden.
Und ich glaube, das ist endlich bei Depressionen gesetzlich geregelt ist. An dieser Stelle nochmal Happy Selbstbestimmungsgesetz allerseits.
Ja, genau. Ja. Ja.
Und das ist bei Depressionen, glaube ich, auch nicht anders. Ne? Ich glaube, dass ein großer Teil davon eben auch darauf zurückzuführen ist, dass heute darüber gesprochen werden kann, besser als noch vor 50 Jahren oder so. Ich erinnere deutlich noch, wie Leute, also mein Großvater und mein Urgroßvater, meine beiden Großväter und mein Urgroßvater, die aus der Kriegsgefangenschaft zurückkamen, eindeutig alle hochtraumatisiert und keiner hat ein Wort darüber gesprochen. Die haben einfach sich totgeschwiegen. Ne? Ja. Man ging nicht zum Therapeuten.
Männer weinen nicht.
Gesucht. Du, meine Mutter.
Man machte
genau
das
so.
Nicht.
Punkt genau aus, Ende. So. Die ganzen körperlichen Gebrechen, die sie jetzt hat, sind alle Folgen von Traumata und nicht behandelter Depression. Und das würde sie auch zugeben, wenn man lang genug mit ihr darüber redet, dann kommt das auch irgendwann. Aber sie geht trotzdem nicht. Und sie sieht es als soldatische Pflicht, das zu durchstehen, durchzustehen.
So, um diese soldatische Pflicht mal für das queere Umfeld zu fassen. Queerlinge befinden sich in der merkwürdigen Situation, dass sie immer noch in der gesellschaftlichen Rolle, also wenn sie schon schwul sind, müssten sie jetzt bitte auch ein bisschen unterhaltsam sein. Das ist ja sonst unerträglich.
Aber auch nicht zu sehr.
Und das führt natürlich dazu, so, wenn das allgemeine Bild von queerem Leben darin besteht, dass wir eigentlich dazu da sind, um die heterosexuellen Massen zu unterhalten, mit unserem hochamüsanten Leben voller regenbogenfarbenem Entertainment, dass wir über die Zustände, die zu einem großen Teil Auslöser dieser vielfach vorhandenen Depressionen sind, nicht wirklich kommunizieren können. Also es ist so, dass sich die therapeutische und psychologische Fachwelt inzwischen eigentlich relativ einig darüber ist, dass der höhere Anteil von Menschen, die mit diesen Dingen zu kämpfen haben in der queeren Community, durch den gesellschaftlichen Druck ausgelöst wird, durch das Othering, das queere Menschen immer noch jeden Tag erfahren, durch den Druck, den Verhaltensdruck, der auf queeren Menschen seit frühester Kindheit lastet, durch den immer noch vorhandenen zumindest in einem Großteil der Bevölkerung. Natürlich gibt es Blasen des Glücks, die dann so sind wie die Schule in bestimmten Fernsehserien, wo sich irgendwie alle einig sind und nichts mehr ein Problem und man Dinge nur noch sagen muss. Aber der Großteil von queeren Menschen beginnt spätestens mit dem Bewusstwerden der eigenen Existenz, also so ab 2,5, 3 zu realisieren, dass die Welt da draußen nicht für sie gemacht und gemeint ist. Und das ist eine Erfahrung, bis man dann rausfindet, dass es Ecken in dieser Welt gibt, wo das nicht so ist und wo man sehr wohl willkommen ist, die zu einer jahrzehntelangen, sehr starken gesellschaftlichen und persönlichen Entfremdung führt. Und daran ändern auch fortschrittlich denkende Familien, freundliche Mütter oder der eine oder andere Lehrer, der einen nicht verabscheut, weil man so ist, wie man ist, nichts, weil der gesellschaftliche Druck ist weiterhin so. Und natürlich ist es alles besser geworden. Wir sind auch dankbar dafür, dass es besser wird. Aber die Erfahrung des Andersseins als die meisten Menschen machen die meisten queeren Menschen trotzdem.
Aber wieso haben denn nicht dann alle Depressionen? Was ist der Knackpunkt,
also,
dass manche die haben und manche nicht?
Ich grätsch da mal kurz rein. Es gibt ja, das, was Paul jetzt gerade geschildert hat, ist ja nur ein Ansatz. Es gibt ja durchaus noch andere. Ich habe hier ein tolles Buch auf dem Tisch liegen, das ich allen mal empfehlen wollen würde. Bessel van der Kolk, Verkörperter Schrecken. Originaltitel ist The Body Keeps the Score. Es geht um Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann. Bessel van der Kolk gilt als Vorreiter auf diesem Gebiet. Er betreibt ein eigenes Institut auch zur Traumaforschung, das Trauma Center in Brookline, Massachusetts, und ist außerdem Professor der Psychiatrie an der Boston University School of Medicine. Der hat dieses Buch geschrieben, das gilt als Meilenstein in dieser Forschung, und da geht es eben ganz viel auch darum, was Menschen, die im frühkindlichen Alter verschiedene Arten von Traumatisierung erfahren, an Anfälligkeiten für zum Beispiel Depressionen mit sich bringen. Und der hat das hier alles wissenschaftlich aufgearbeitet. Es gibt ganz viele Statistiken, wie sich das eben äußern kann und wie viel tatsächlich, wenn dir früh was passiert ist, wenn ein Elternteil dich zum Beispiel komplett abgelehnt hat oder wenn du ständig geothert worden bist, wenn dich ein Elternteil zu viel geliebt hat und dich benutzt hat als Partnerersatz zum Beispiel, was das im späteren Verlauf mit dir machen kann, Gewalterfahrungen, sexuelle Missbrauchsgeschichten, all sowas, wie anfällig dich das macht für auch psychische Erkrankungen später. Und das ist in dem Bezug für mich auch ein sehr erhellendes Buch gewesen, weil ich natürlich, also es gibt ja verschiedene Ansätze, warum Menschen depressiv werden oder sind. Und ich habe immer, natürlich gibt es in meiner Familie auch eine Geschichte von Depressionen, eher auf der weiblichen Seite immer. Aber ja, die gab es und gibt es. Und ich dachte, okay, ist das erblich? Dann kommt natürlich bei mir noch dazu, dass ich schon in der frühen Pubertät sehr viel mit Drogen rumexperimentiert habe. Und auch da gibt es ja Studien dazu, die belegen können oder versuchen zu belegen, dass eben ein derart chemisch massiver Eingriff in ein sich entwickelndes Gehirn eben auch dazu führt, dass da einiges aus dem Ungleichgewicht gerät für den Rest des Lebens. Auch das ist denkbar. Und das widerspricht sich auch gegenseitig gar nicht und schließt sich auch nicht aus. Aber ja, Verkörperter Schrecken, wer sich wundert, warum man selbst so ist, wie man ist und vielleicht noch keine Erklärung dafür hatte, kann das gerne mal lesen. Ich packe auch das in die Shownotes.
So, wenn wir gerade bei Literaturempfehlungen sind, ich empfehle noch 2 weitere Bücher.
The Velvet Rage.
The Velvet Rage, das es ja leider immer noch nicht auf Deutsch gibt.
Crazy.
Barbie und ich sind dafür, crazy, dass es dringend übersetzt wird.
Ja.
Ich sage jetzt mal freundlich, wenn jemand The Velvet Rage herausbringen möchte und wir Barbie und ich glauben, dass es dafür einen massiven Markt auch in Deutschland gibt.
Wir helfen gerne bei der Übersetzung.
Ich schenke Ihnen die Übersetzung.
Ja.
Ich mache das gerne für Sie und Sie können das dann einfach tun, weil es ist so ein dringendes Buch. Die anderen beiden Bücher, die ich empfehlen möchte, sind von 2 schwulen Männern. Der eine heißt Johan Hari und ist ein sehr, sehr bekannter englischer Journalist, der auch Erfahrungen mit Depression und Sucht hat. Der hat ein fantastisches Buch über Sucht geschrieben, das Chasing the Scream heißt. aber sein Buch über auch seine eigenen Depressionen und darüber, wie er da rausgekommen ist und wie er seinen Umgang damit gefunden hat, heißt Lost Connections. Und seine These ist, dass Depression durch einen Mangel an sozialen Verbindungen entsteht und aufrechterhalten wird. Mhm. Das andere Buch, was ich empfehlen möchte, ist vom wunderbaren Andrew Solomon, einem der besten Wissenschaftsjournalistinnen und Autorinnen und Essayistinnen auf dem US-amerikanischen Markt, und hat den sehr schönen englischen Titel The Noonday Demon, an Atlas of Depression, also auf gut Deutsch der der Mittagsdämon, ein Depressionsatlas, hat auf Deutsch, obwohl es auch auf Deutsch ein wunderbares Buch ist, leider den völlig bekloppten Titel Saturns Schatten, die dunklen Welten der Depression.
Oh Gott,
auch schön.
Und deswegen
Elvira präsentiert.
Irgendwann mal echt, ja, exactly that. Wir müssen irgendwann mal eigentlich eine Folge machen zu bekloppten deutschen Titeln. Ja. Weil es ist ja so oft, dass du davon denkst dir so, Leute, wer hat euch bei dieser Entscheidung ins Gehirn geschissen? Wie drauf wart ihr?
Ja, vor allem, seriously. Also es ist wirklich ein fantastisches Buch darüber, wie er auch auf eine sehr persönliche Art und Weise erzählt, seinen Umgang damit gefunden hat, aber wie man auf diesen Untertitel, die dunklen Welten der Depression, kommt und glaubt, ja, das ist das Buch, das depressive Menschen in die Hand nehmen werden, um herauszufinden, wie es ihnen besser geht. So, das müsste mir dann irgendwie nochmal erklärt werden.
Könnte man so einen Hangman aufs Cover machen.
Ja, why don't you just kill yourself? Wenn wir gerade dabei sind, und ich das gerade gesagt habe, natürlich haben die sozialen Medien, es gibt eine interessante Statistik, die ich in den letzten Wochen gefunden habe. Also die Gruppe, in denen Depressionen am meisten zunehmen, sind nicht queere Menschen, weil wir sind satt voll mit dem Phänomen, sondern sind junge Frauen zwischen 18 und 25, die diese depressiven Störungen in einem Ausmaß entwickeln, und das hat eine Beschleunigung angenommen, die einfach nur furchterregend ist, und es sind sich auch alle einig, wahrscheinlich bis auf Herrn Zuckerberg und die anderen Bereitsteller, dass das was mit den sozialen Medien zu tun hat und mit dem Druck, der auf gerade dieser Gruppe durch die sozialen Medien ausgelöst wird.
Also ich will jetzt hier keine Namen nennen, weil ich niemandem zu nahe treten will, aber eine Freundin von einer Freundin, deren Tochter, das war alles Tutti bei denen, die ist durch die Pubertät durch, es war alles super, der ging super, bis die ihr Instagram erlaubt haben. Instagram und TikTok, also ne, ich glaube, da war die schon 16 oder so. Und innerhalb von, ich will nicht lügen, 6 Monaten hat die sich so eine saftige Anorexie angezüchtet. Auch für ihren Eltern geheim gehalten, bis jetzt irgendwie, ne, die Ärzte, als es jetzt endlich dann doch schlussendlich aufgefallen ist und die Eltern aufgehört haben, die Lügen des Kindes zu glauben, so schlimm, dass die Ärzte schon sagen, okay, also wenn sich in den nächsten 2-3 Monaten hier nichts ändert, müssen wir sie zwangsernähren, weil so schlimm ist es schon. Ne? Also ich bin ja habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, ich bin keine Freundin davon, immer Social Media nur zu verteufeln, aber wir können eben diese Einflüsse nicht mehr wegreden. Wir können nicht so tun, als wäre das ungefährlich, gerade für junge Mädchen. Ne? Die Beeinflussbarkeit nicht ist da, dieses Vergleichen mit diesen perfekt aussehenden Körpern, die komplett
für die schwulen Männer auch.
Klar, ja. sicherlich, aber eben, ja, es ist wirklich gefährlich.
Recht. Also also wie soll ich jetzt sagen? Ich habe keine Depression meines Wissens jemals gehabt. Mhm. So.
Und du bist auch eine Meisterin der Verdrängung. Das ist sehr hilfreich.
Wollte ich gerade sagen. Eine Hilfe, die mir unbewusst wahrscheinlich immer in die Karten gespielt hat dafür, ist Delusion.
Ignorance is bliss, darling.
Ne, ist wirklich wahr, glaube ich. Aber ich frage mich natürlich, woher kommt das? Warum nicht? Weil wenn ich einen Moment gehabt hätte, denn ja mit 15, als sich meine ganz große Liebe erschossen hat. Und danach war ich allein. Ne, da gab es wirklich keinen, mit dem ich darüber hätte reden können. Und ich habe mich ja 3 Jahre dann komplett zurückgezogen, sage ich, in dem Sinne, dass ich keine neuen Freundschaften geschlossen, mit den Alten das Nötigste.
Sounds depressive to me.
Ja, aber das war es eben in dem Sinne nicht, weil ich nie das Gefühl hatte, ich habe den emotionalen Kontakt zu meiner Umgebung verloren. Mhm. Was ja bei der Depression, das ist ja das Lähmende, dass man sozusagen nicht mehr aus dem Bett kommt und nicht mehr kann. Ich habe natürlich vielleicht nur soldatisch Rottenmeier-mäßig funktioniert, aber ich glaube, das war die einzige, also das war die Phase in meinem Leben, die ich im Nachhinein sagen würde, da hätte ja eigentlich, das wäre der ideale Nährboden gewesen für eine Depression. Und warum ist es nicht so gekommen? Ich habe nicht gemerkt, ich war im Tal und bin wieder aufgestiegen.
Vielleicht
es
hast du anderes Rüstzeug
und,
bekommen.
Ja, genau. Und das ist doch die Frage, was ist das Rüstzeug? Und da habe ich gar keine Antwort drauf, außer Delusion, sich am eigenen Zopf immer
aus der Scheiße ziehen
und Ablenkung. Hm. Und in dem Fall war ja Ablenkung erst Schule, dann Studium, dann Arbeit. Nach Studium oder parallel damit kam Sex und Reisen. Ich hatte nun Glück, dass ich Drogen nicht hatte, außer Zigaretten. Aber diese Leere habe ich ja auch gefüllt, sozusagen. Also ich hatte ja nicht eine liebevolle Partnerschaft oder so mit 20. Wann hatte ich die erste? Das ist ja Jahre später gewesen. Und selbst da bin ich ja nie als der liebevolle Partner sozusagen bekannt geworden.
No, you didn't.
Nein. Insofern, das ist ja dieses nüchterne, pragmatische, das habe ich ja eher als das nährende, liebevolle, so, ne?
Preußin.
Ja, so, aber was ist der Trick?
Well, you're a cold bitch. No.
Nein, aber das
glaube ich ernsthaft. Tatjana, ich glaube, es gibt keinen Trick. Ich glaube, es ist, manche Menschen sind nicht anfällig dafür. Manche Menschen haben da eine andere Resistenz gegen. Ich will nicht,
Resilienz.
Resilienz habe ich ja also auch einmalweise so. Ja. Aber auch lustigerweise durch die Depression. Also ne, das ist ja auch durch diese Phasen habe ich ja auch Sachen gelernt.
Ja. Das hast du vorhin ja super beschrieben,
das wie ist
du
ja so.
Mit den Erfahrungen aus den Depressionen jetzt schaffst, aus der Depression leichter rauszukommen.
Ja.
Aber die Frage ist doch, warum manche, warum ich ohne besondere Hintergründe, wenn ich sage, die Mutter ist depressiv und der Vater hat nie geredet, dann sind das ja keine super Voraussetzungen in dem Sinne. Und warum habe ich das und meine Schwester meines Wissens auch nicht. Warum haben wir das so hingekriegt, dass das an uns vorbeigegangen ist?
Also
trotz schwerer Erlebnisse.
Ja, also irgendwie.
Und das ist ja vielleicht, wenn man da eine Antwort drauf findet, ist es ja vielleicht etwas, was anderen hilft. Deswegen erzählen wir es ja hier.
Zwei Dinge dazu. Also wir wissen ja inzwischen, dass ich Traumata von der einen auf die andere Generation im wahrsten Sinne des Wortes vererben können, weil sie in den Genen festgeschrieben werden und sich bestimmte Teile des genetischen Codes dadurch auch verändern. Mhm. Mich stört die Stoßrichtung der Frage so ein bisschen, weil was die Diskussion über dieses Thema so schwierig macht, ist, dass die Frage immer lautet, wie können wir dich heilen? So. Und die Leistung, die dabei erbracht werden muss, dadurch auf die einzelne Person oder wie Barbie jetzt sagen würde, die Betroffenen zurückgeworfen wird, die eigentliche Frage, die viel interessanter wäre und die man zum Beispiel an dem, was wir gerade besprochen haben, zum Thema Social Media schon deutlich illustrieren kann, ist, what the fuck is wrong with our lives that we're all depressed? Mhm. Wenn man die Frage so stellt, nämlich zu sagen, was müsste sich gesellschaftlich ändern, damit es weniger depressive Menschen gibt, dann wird die Frage ein bisschen komplexer, zugegeben. Aber sie wird, glaube ich, produktiver. Und wenn man dann einfach, wenn man so glasklare Auslöser für bestimmte mentale Probleme hat, wie Social Media, wie den gesamtgesellschaftlichen Druck, wie das Leben in einer Leistungsgesellschaft, wie jede Form von Othering oder die Dominanz bestimmter gesellschaftlicher Typen, die als erfolgreich oder nicht erfolgreich, nicht erfolgreich angesehen werden. Hm. Ja, aber diese Traumatisierungen werden ja genau dadurch dann teilweise auch ausgelöst.
On also, top of it. Ja, aber wenn wir so jetzt von Ursachen sprechen, also ne, wenn wir hier bei Herrn van der Kolk bleiben, ist ja erwiesen, dass Traumatisierung eben dazu führen können, dass Depressionen stattfinden.
Ich glaube, wie immer, dass das eine mehrschichtige Geschichte sind. Ich glaube, dass van der Kolk recht hat, dass es Traumatisierungen gibt, die die Grundlage für Depressionen sein können. Dass da aber wieder Tatjanas Frage ins Spiel kommt, nämlich, warum ist es bei einigen Menschen und in einigen Gesellschaften so, dass die gleiche Form von Traumatisierung bestimmte Dinge auslöst und in anderen Gesellschaften nicht? Und da ist Andrew Solomon ein sehr guter Beobachter. Der hat auch ein anderes fantastisches Buch geschrieben, das Far From the Tree heißt, oder auf Deutsch.
Auf Deutsch Pimmel, Pammel, Pummel?
Nee, oder auf Deutsch Fern vom Stamm, wo er sich über sehr lange Zeit mit Kindern beschäftigt hat, die völlig anders sind als ihre Eltern. Und wie diese Familienkonstellationen, also mit queeren Kindern, mit Transkindern, aber auch mit Kindern mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen, mit autistischen Kindern mit mentalen Erkrankungen, und wie diese, und wenn die ein erfolgreiches Zusammenleben als Familie haben wollten, hieß es immer nicht, das Kind muss sich ändern, sondern das Leben dieser Familie insgesamt muss sich so ändern, dass dieses Kind in dieses Leben passt. Mhm. Und wenn man diese Familienkonstruktion, wie wir es ja im freudianischen Zeitalter nach wie vor tun, auf die Gesamtgesellschaft überträgen, so, wenn sich die Rate von depressiven Erkrankungen in einer Gesellschaft innerhalb von 30 Jahren verdoppelt, müsste man sich aus soziologischem, aber natürlich auch aus psychologisch-therapeutischem Interesse mal angucken, was sich in den letzten 30 Jahren in dieser Gesellschaft verändert hat, das zu dieser Erkrankungsrate beigetragen hat. So, das Einzige, was mir da ad hoc einfällt, was in den letzten 30 Jahren gesamtgesellschaftlich komplett neu war, aber die Gesellschaft auch komplett umgekrempelt hat, ist das Internet. Hm. Also das Glücksversprechen des Internets war ja, wir werden uns alle besser kennenlernen, wir werden alle super informiert sein, wir werden alle Zugriff auf jedwede Information haben, sobald uns einfällt, dass wir diese Information haben wollen. Das stimmt auch. Was auch stimmt, ist, dass jedwede Form von Missgunst, Neid, Gier und anderen negativen Empfindungen immer nur einen Klick weit von uns entfernt ist.
Ich stimme dir dazu, würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, es ist nicht nur das Internet, sondern es ist auch das Smartphone im Speziellen, die Tatsache, dass wir Dopaminstimulation immer in unserer Hand haben und so abhängig geworden sind von Dopamindauerbeschuss in unserem Gehirn, es ist das Internet auf der einen Seite, Social Media auf der anderen, aber dann eben auch noch das kleine Spiel, was wir schnell spielen, noch dieses, was wir machen, während wir das Video gucken, während wir einen Film gucken, zocken wir nebenbei noch schnell irgendein Kartenspiel, weil uns langweilig ist. Also ne, famously hat sich Tatjana kaputt gelacht über mich vor 2-3 Folgen, weil ich hier gesessen habe und solitär gespielt habe.
Ja, genau, während du einen Podcast aufgezeichnet hast.
Dopaminabhängigkeit, also die Abhängigkeit davon, unser Gehirn mit in Sekundentakt quasi mit kleinen Zuckerstückchen zu beschmeißen, führt eben auch dazu, wenn wir das wegnehmen, wenn wir diese Stimulanz wegnehmen oder wenn die sich irgendwann totgelaufen hat, weil das einfach nicht mehr an den Rezeptoren das auslöst, was es früher mal ausgelöst hat, weil wir es ständig machen, dass da eine Leere entsteht, die auch durchaus zu Depressionen führen kann, würde ich behaupten.
Also das ist so. Und ich stimme auch Pauls Analyse zu. Natürlich ist der Blick gesellschaftspolitisch total vernachlässigt. Und es muss sich grundlegend was ändern, um grundlegende Veränderungen hervorzuführen, ist doch ganz klar. Aber wenn wir jetzt den Podcast machen, wir werden nicht das lösen können. Nein. Wir müssen jetzt doch ja irgendwie versuchen, denen, die jetzt zu Hause da sitzen und sowas haben und keine Erfahrung haben im selber Lösen des Problems vielleicht, ihnen was an die Hand zu geben. Das ist es ja jetzt.
Genau.
Und ich bin ja nicht stolz darauf, dass ich es nicht hatte. Ich will es ja nicht haben, um darüber reden zu können.
Wir sind auch nicht stolz darauf, dass wir es haben.
Nee, eben. Also das ist ja die falsche Herangehensweise. Aber die Frage treibt einen ja um, was kann es sein, was es leichter macht und welche Methoden gibt es, um es wieder loszuwerden. Und Right. Das ist schon, du sagst, du kritisierst das ein bisschen, dass es um die Heilung geht. Aber natürlich will man das doch eigentlich nicht haben. Also welche Person will eine Depression haben? Insofern denke ich doch, dass zum Beispiel, wenn ich einmal sage, bei mir ist es Delusion, also dass ich sozusagen die Realität mir so mache wie Pippi Langstrumpf, so die Welt machen, wie es mir gefällt. Das ist ja einer der ganz einfachen Rezepte. Und das Zweite ist vielleicht, dass man, und das ist auch eine Art von Delusion, dass ich immer versucht habe zu sagen, dieses Problem, was du jetzt mit mir hast, ist nicht mein Problem, es ist deins.
Mhm. Aua.
Also diese Möglichkeit doch zu sagen, ich nehme nicht die Abweisung der Gesellschaft an. Ich nehme nicht die Diskriminierung an. Ich nehme das also überhaupt nicht an. Wer seid ihr denn, mir das sagen zu können? Ihr habt doch ein Problem mit mir, ich doch nicht mit euch. Also es ist doch euer Problem. Das ist so eine Lebenshaltung, wenn man das lernt sozusagen, dann bist du relativ, das ist eine Superkraft. Das ist wie Drag. Drag ist ja auch eine Superkraft. Das hat mir auch geholfen. Na, als die Midlife-Crisis kam und Tatjana sozusagen mich wieder sichtbar gemacht hat in der schwulen Szene, da war das eine Hilfe. Und eine Art von Superkraft.
Es ist lustigerweise gerade das, was du beschreibst, dieses nicht ich bin das Problem, sondern ihr, ist was ich bei ganz vielen Transmenschen beobachte. Weil ich gucke von außen drauf, wie Transmenschen täglich sichtbar auch durchs Leben gehen. Und in meiner Lesart, so wie ich das erleben würde, ist es so besetzt, um Gottes Willen, du machst dich jeden Tag angreifbar, du bist jeden Tag das sichtbare Opfer, du bist jedes Tag, musst du um dein Leben bangen, musst du mit Diskriminierung rechnen. Und in meinem Kopf ist das Angst, 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 Angst. Und das Gefühl, ich könnte mich dem nicht aussetzen. Ich spreche aber mit so vielen Transmenschen, die mich dann angucken und sagen, hä, wieso, ich bin doch gar nicht das Problem, die sind das Problem. Die sollen mal kommen. So, ja. Ich bin okay.
Ich fahre ja auch immer U-Bahn.
Und das ist, ja,
und da hast du immer gesagt, wieso
fährst du immer U-Bahn? Das ist so ein Ding, wo ich davor stehe und das klingt so tradiert und furchtbar und das möchte auch kein Transmensch mehr hören. Aber wo ich dann denke, um Gottes Willen, ich habe so viel Ehrfurcht davor, dass diese Umkehrung im Kopf irgendwie stattgefunden hat. Oder vielleicht war das von Anfang an bei vielen einfach die Art, wie sie da auch damit umgegangen sind. Dieses, ich bin doch gar nicht das Problem, ihr seid das Problem. Ja. Ich muss mich hier gar nicht verstecken. Ich muss auch keine Angst haben davor. Ja,
genau.
Und vielleicht ist es eine Technik, vielleicht ist es eine Art, wie man eben der Welt begegnet. Aber ja, es ist eine ähnliche Sicht, damit umzugehen.
Wer das nicht hat, kann versuchen, das mal anzuwenden und kann lernen damit, ob es ihm oder ihr hilft.
Ja.
Das glaube ich ganz bestimmt. Weil, wie gesagt, diese Möglichkeit aus sich, aus dem eigenen Blickwinkel, sich die Welt so zu formen, dass man nicht als der Loser, sondern als der Richtige dasteht, die kann doch viel Unglück in einem selber sozusagen vermeiden.
So.
Wenn man die Kraft hat, das zu machen. Mhm. Wenn du schon drin steckst, hast du diese Kraft nicht. Das ist ja ganz klar.
Deswegen, um mal ganz konkret zu werden.
Von dir zu reden.
Nicht unbedingt von dir zu reden, sondern auch von der geteilten Erfahrung von anderen Menschen, die mich so umgeben. Hier sind die Dinge, die nicht funktionieren. Geh doch einfach mal raus, setz dich doch einfach mal in die Sonne. Mach doch einfach mal ein bisschen Sport. Das, was ich noch nicht gehört hatte und was auch eine neue Erfahrung war in den letzten Monaten war, dein Mikrobiom ist gefickt. Du musst einfach anders essen.
Mikrobiom, deine Darm- und Magen-Gesundheit.
Deine Darmflora ist gefickt, deswegen bist du depressiv, du musst einfach nur anders essen. Das funktioniert alles nicht. Nee. Das ist auch eine intensive Art und Weise, das Problem wieder auf die Betroffenen zu
werfen. Was ich tatsächlich erlebt habe, mehrfach ist so ein Versuch. Also ich hatte das, als ich angefangen habe, damit auch offen umzugehen mit meinen Depressionen und das auch in meine Freundschaften reinzutragen und zu sagen, hey, ich kann gerade nicht, weil dann ganz oft ein bestimmter Freund, der dann sich beschwert hat, weil ich nicht für ihn da war und weil ich irgendwie nicht in seinem Leben die Rolle gespielt habe, die ich sonst gespielt habe, nämlich die des Zuhörenden und das, ich kümmere mich um alles und koche dir Essen, du erzählst mir deine Probleme und ich berate dich.
Das Auffangbecken.
Ja, war ich nicht mehr da, weil es mir gerade so schlecht ging, dass ich das Haus nicht verlassen konnte und dann war der sehr erzürnt und hat sich bei Freunden darüber beschwert und habe ich gesagt, du, also es ist gerade so und so, mir geht's wirklich schlecht. Du, komm zu mir und wir haben alle unsere Dämonen, wir haben alle unsere schlimmen Zeiten, aber komm zu mir und ich koche uns ein Essen und dann kannst du mal so richtig erzählen, was gerade bei dir los ist. Und das war jetzt wirklich nicht das, was ich wollte, aber andererseits wollte ich diese Bemühungen auch nicht unhonoriert lassen und bin dann dahin. Und er hat ja tatsächlich, ich glaube, 4 oder 5 Stunden einfach nur über sich selbst geredet, über seine Probleme, über die Probleme seiner Ex-Freunde, über die Probleme seiner Putzfrau. Während ich da saß und mir die ganze Zeit dachte, was machen wir hier eigentlich? Und als ich dann einmal anfing, als es gerade um die Depressionen von seinem dritten Ex-Freund ging, als ich dann da anfing anzusetzen und zu versuchen, dem Thema des Abends gerecht zu werden, indem wir nämlich über meine Probleme sprechen und die Depression, wurde das sofort abgewatscht. Das ist ja nur eine Phase bei dir, da. You gotta snap out of it. So, das ist, geht ja, wieder das vorbei. Und also A, hilft das nicht, aber das andere ist auch, und ich habe das bei mehreren Leuten dann erlebt, nochmal in anderen Zusammenhängen, dass man das Gefühl hatte, wenn man mir den Raum gibt, darüber zu sprechen, dann rollt man der Depression quasi den Teppich aus. Also man wollte nicht, dass ich in Selbstmitleid verfalle und ich war nicht selbstmitleidig, ich wollte nur darüber sprechen, was los war.
Ja.
Und indem man das im Keim erstickt quasi, indem man das sofort abwirkt, hatte man die Idee, würde man mir helfen. Und das hat natürlich das Gegenteil bewirkt, so nämlich hieß, dass ich das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt den Mund aufmache mal und darüber rede, was ich sonst nicht tue, dann werde ich zurückgeworfen mit, es ist nur eine Phase, you snap out of it, morgen ist wieder anders. Wir haben alle mal schlechte Tage.
Damit hätten wir eine andere Sache, die nicht funktioniert, wie auch in anderen Zusammenhängen übrigens. Das ist nur eine Phase, funktioniert nicht.
Nee.
Was übrigens auch nicht funktioniert, ist, damit kämen wir zu den Sachen, die so ein bisschen funktionieren oder helfen könnten, die aber Menschen, die nicht betroffen sind, vor eine Aufgabe stellen, von der sie wissen müssen, ob sie sie übernehmen wollen oder nicht. Hier ist das Ding mit Depressionen. Es kann durchaus sein, dass du eine Person, die Depressionen hat, fragst, was kann ich denn jetzt machen? Und die Antwort darauf ist nichts.
Gar nichts.
So. Und das muss man als Mensch, der in einer Gesellschaft lebt, die an Lösungen und nicht an Problemen interessiert ist, erstmal aushalten können. Was man tun kann, um Menschen, die gerade in einer depressiven Phase sind, zu begleiten, ist, man kann da sein. Und zwar egal, was gerade so ist. So, man kann, das kann helfen, das hat mir jetzt auch geholfen. Man kann einfach vorbeikommen, sagen, du, komm, setz dich auf die Couch, ich mach dir jetzt was zu essen und dann gucken wir einen Film zusammen. Wir müssen nicht reden, aber ich bin da. So.
Was hilft, ist es nicht persönlich zu nehmen, wenn man sich nicht meldet?
So, es ist irgendwie, weil wir das gerade hatten, ich war ja zu einem Geburtstag eingeladen.
Wessen denn?
Während es mir so ging zu deinem. Und dann, wenn man da dann einfach nicht aufläuft.
Bist du ein schlechter Freund.
Ist dann nicht zu hören, du bist ein schlechter Freund, ich hatte dich eingeladen und du bist nicht gekommen, du
Arsch.
Stell
mal vor.
Dann einfach anzurufen und zu sagen, hey, irgendwie, ich weiß, dir geht's gerade nicht gut, ist alles okay, ist kein Ding. Das hilft, wenn man soziale Interaktion anbieten möchte, einer Person, die sich gerade in einer depressiven Verstimmung oder in einer depressiven Phase befindet, dann muss man damit rechnen, dass das ein energetisches Problem ist. Diese Menschen haben gerade nicht die Energie, um mehr als ihren Alltag, wenn denn den überhaupt zu bewältigen. So, das heißt, alles, was zusätzlich dazukommt, auch wenn es was ist, was eigentlich schön ist, ist eine zusätzliche energetische Anstrengung, die für diese Menschen ein Himalaya ist und kein Hügelchen, über das sie normalerweise, wenn sie gerade nicht da sind, wo sie sich befinden, problemlos drüber krabbeln könnten. Das heißt, man kann Leuten so, man sollte Leuten nicht anbieten, komm, wir verreisen zusammen, Reisen ist ein Aufwand. Man sollte Leuten nicht sagen, und da würde ich dem widersprechen, was du gerade gesagt hast, schon der Satz, komm doch einfach mal zu mir. So, why the fuck don't you come to me? So, man würde ja einer Person, die mit Grippe im Bett liegt, auch nicht sagen, komm doch mal zu mir, ich koche dir eine Suppe.
Also in dem Fall, bei mir ist Depression, wie gesagt, auch immer mit Ordnung und so verbunden. In dem Fall, ich hätte niemanden in meine Wohnung gelassen in dem Zustand.
Wie gesagt, alles, was ich sage, diese Angebote kann man machen. Schatz, man darf da nicht böse sein.
Das ist ja auch für jeden anders.
Ja.
Ich finde aber zum Beispiel, wir haben das früher im Freundeskreis öfter gemacht, ich habe natürlich auch viele depressive Menschen um mich rum und viele hatten auch immer dieses leichte, in Anführungsstrichen, Verwahrlosungsproblem. Das haben wir füreinander dann gemacht. Ne? Ich kann in meiner Wohnung, wenn ich depressiv bin, keinen Finger rühren, aber ich kann super bei anderen Leuten aufräumen. Und das haben wir dann so kreisum manchmal gemacht. Wir haben dann, wenn wir alle so eine Phase hatten, wo es uns nicht gut ging und wo die Wohnung so langsam vermüllt ist und das einen immer noch weiter runterzieht und weiter lähmt und einen weiter und tiefer in die Depression treibt, haben wir das dann einfach, haben wir uns gegenseitig gezwungen. Wir sind dann einen Tag
toll
zu Person A gefahren und haben da innerhalb von 3 Stunden zu 5 irgendwie die Bude auf Hochglanz poliert, sind ne, eine Woche später dann zu Person X und dann wieder die Woche drauf zu mir. Und dann ging das. Und plötzlich waren wir alle so einen Schritt weiter und es war zwanglos und es war ohne Schuldzuweisung, es war ohne, guck mal, wie eklig. Da haben wir uns gegenseitig irgendwie unterstützen können,
super, ja,
ohne dass es jetzt dieses von außen aufgezwungene, also du müsstest wirklich mal aufräumen, weißt du, wie es hier aussieht, das ist ja, so kann es einem ja auch nicht gut gehen, wenn man so wohnt.
Ja.
Das hilft halt nicht.
Ja, das ist natürlich super, wenn man so einen Freundeskreis dann hat, der einem da so eine Stütze ist.
Ja.
Hatte ich nie.
Brauchtest du ja aber auch.
Brauchtest du
ein Glück. Ein Glück.
Naja.
Und? Stell dir mal vor, jetzt im Alter bin ich völlig allein.
Ja. Womit man als nicht betroffene Person natürlich auch erstmal umgehen lernen muss, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, die glaubt, dass man sich jede Form von Glück einfach nur erarbeiten muss.
Kaufen. Ich glaube an Kaufen.
Oder sich das Geld anschaffen muss, um sich das Glück zu kaufen, ist damit zu leben und you just got fucking lucky. Und das eigene Glück anzunehmen und dann nicht auf die andere Person zu übertragen und zu sagen, wenn du genauso gelebt hättest wie ich, wärst du genauso wie ich.
Ja, das geht auch nicht.
Also,
aber was ist denn mit den Jungs, mein Lieblingsthema, die ihre Lehre in Drogen und Chillpartys stecken? Was passiert denn mit denen? Sind das alles potenziell zukünftige Depressive?
Das sind keine zukünftig Depressiven.
Die sind mittendrin. Also ich habe jahrzehntelang, wirklich 20 Jahre lang, Drogen gebraucht, um mir periodisch das Gefühl zu geben, ich bin nicht depressiv. Also,
Selbstmedikation, ne? Das Musical.
Hi. das, was Paul vorhin schon schön beschrieben hat, diese Abwesenheit von Emotionen, die habe ich ja das erste Mal als Teenager wahrgenommen und dachte, um Gottes Willen, was ist mit mir los? Warum fühle ich einfach gar nichts? Das hat funktioniert, wenn ich Drogen genommen habe, wenn ich Ecstasy genommen habe. Das erste Mal Ecstasy war für mich eine Offenbarung, weil ich dachte, so fühlt sich das an. Ich wollte nie wieder nach meiner ersten Pille, die gewirkt hat, wollte ich nie wieder ohne Ecstasy sein. Ich habe geplant, mich bis an mein Lebensende damit einzudecken. Es hat Gott sei Dank nicht funktioniert. Das sind ja, seitdem habe ich versucht, immer wieder durch Drogen kurze Momente von Nicht-Depressivität herzustellen, kurze Momente von nicht mit meinen Emotionen überfordert sein, die dann natürlich doch da waren, aber eben nicht so wahrnehmbar, wie ich dachte, dass man die wahrnimmt, ne? Durch Glück und Zufriedenheit und so, sondern ne, das waren andere Gefühle. Und habe mich dadurch immer weiter reingeritten. Ich musste ja 40 werden, um einen Zusammenhang, der mir vorher klar war, nämlich wenn ich häufig Kokain nehme, führt das dazu, dass ich noch depressiver werde. Und auch wenn ich häufig Alkohol trinke, führt das dazu, dass ich noch depressiver werde. Den gedanklich, ich habe den natürlich verstanden, aber den gedanklich zu verinnerlichen und dann irgendwann zu sagen, okay, wenn ich also aus meiner Depression raus will, heißt das, ich darf kein Kokain mehr nehmen und ich muss viel weniger trinken. Aha, dann versuche ich das jetzt mal, hupsi. Nach einem Monat geht es mir viel besser, das ist ja absurd. Also, ne, ich als kluges denkendes Mädchen, trotzdem all diese Dinge wissend, es hat eine ganze Weile gebraucht, um das auch umsetzen und anwenden zu können bei mir. Aber ja, all diese Leute, die von Party zu Party rennen und sich versuchen, nicht zu spüren oder vielleicht dann doch zu spüren, sind mittendrin.
Aber dann sind es ja 70% der 20- bis 30-jährigen homosexuellen Männer in der Großstadt, sag ich jetzt mal, in so einer großen Szene. Und dann muss ich sagen, da mache ich jetzt wirklich mal Werbung fürs Schwutz, weil die ja diese eine Party haben, Lemonade, das ist die Party trockene ohne Alkohol. Und das ist dann ja für die, die so drin hängen in Drogen- und Chillpartys und die denken, dass es nur das gibt, vielleicht ein Versuch wert, mal dahin zu gehen, um zu sehen, ob es vielleicht auch funktioniert. Weil auch eine andere ungeschätzte Kollegin, die hat auf jeden Fall gesagt, seitdem sie sober ist, also keinen Alkohol und Drogen mehr nimmt, hat sie auf dieser Party erst überhaupt begriffen, dass es andere Leute gibt, die auch auf Partys gehen und keine Drogen und Alkohol nehmen und wie lustig diese Party ist. Und das glaube ich ihr auch wirklich. Das ist bestimmt vielleicht ein Aha-Erlebnis für manche, die vielleicht gar nicht von dieser Party wissen. Einfach mal dahin gehen und ausprobieren.
So, für die schlauen Kinder.
Also nicht einfach, für uns.
Nee, für alle Beteiligten. weil ich halte ja alle Menschen für schlau. Nein,
nachdem Tatjana dran ist,
ja, außer Tatjana dran ist, kommt
immer so
ein was Kluges.
Außer die 50% der
Bevölkerung. Um es mal ordentlich einzuordnen.
Außer die 50% der Bevölkerung, die wirklich komplett gegen den Schrubber gelaufen sind.
Kannst du dich noch erinnern? In einer unserer ersten Folgen, in unserer allerersten Folge habe ich über The Sally Lloyd Closet gesprochen und dann sagte Paul irgendwann ein paar Folgen später, wir sprechen glaube ich über Dokumentation, er macht The Sally Lloyd Closet und ich so, aber die habe ich ja schon gemacht und er so, aber ich habe noch nicht darüber gesprochen.
Ja, ja genau.
Aber inzwischen geben wir ihm ja Zunder.
Insofern, ja, aber schön. Das ist doch alles verdient.
Ja. Es hat noch kein kluger Mensch diesen Podcast über diese Folge gesprochen.
Was ich eigentlich sagen wollte, für die, die sich dem Ganzen intellektuell annähern wollen, einfach mal ein bisschen zum Thema Endorphine und Dopamine recherchieren, das ist nicht dasselbe, das ist auch nicht das Gleiche. Yes. Und eins davon ist der Auslöser für Glück und eins davon ist der Auslöser für Pleasure, also kurzfristiges Vergnügen. Sich dann mal überlegen, also es gibt ja verschiedene Arten der Selbstmedikation. Und Selbstmedikation muss man immer dann, oder nimmt man immer dann in Anspruch, wenn man etwas glaubt, dass man durch die entsprechenden Mittel zu therapieren hat. Jede Form von Sucht, egal ob es dabei um Sex, um Alkohol, um Drogen, um Computerspiele oder sonst irgendwas geht, ist eine Form von Selbstmedikation. Also Zucker und Tabak sind die am meisten verbreiteten Drogen in unserer Gesellschaft. Und sich mal zu überlegen, sich das Verhalten von bestimmten Menschen anzugucken und sich dann zu überlegen, ob das gesund ist, was sie da tun. Ich mag das Wort normal nicht, sondern ich arbeite gerne mit dem Wort gesund. Ich halte auch das Wort Gesundheit für eine Konstruktion, sondern nochmal, ich glaube nicht, dass es darum geht zu sagen, wir heilen Menschen, sondern wir bringen Menschen in eine Lage, die sie selbst und die Gesellschaft dazu befähigt, mit den Menschen so, wie sie sind, umzugehen. Sie dabei nicht mit Scham und Schuld und sonst irgendwie negativen Gefühlen vollzuladen. Und deswegen, wenn wir jetzt sagen, unsere Großeltern- und Elterngeneration ist nicht in der Lage oder war nicht in der Lage, über ihre eigentlich vorhandenen psychischen Bedürfnisse zu sprechen, dann ist es gut, dass wir uns auf eine vielleicht Situation zubewegen, in der das möglich ist. Auf der anderen Seite möchte ich Leute nochmal dringend dazu aufrufen, sich selber nicht zu überfordern. Wenn sie sich mit der amerikanischen Wahl nicht beschäftigen können, weil sie das unglücklich macht, tun sie das bitte nicht. Wenn sie wissen, dass bestimmte Dinge bei ihnen Angstzustände auslösen oder sie sich damit unwohl fühlen, lassen sie das bitte einfach. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie dem sexuellen Kosmos in der queeren Welt nicht hinterherkommen, das müssen sie auch überhaupt nicht. Wenn sie das Gefühl haben, sie werden mit 30 unsichtbar, dann suchen sie sich bitte Gegenden oder Gesellschaften, in denen das nicht so ist.
Machen sie es wie Tatjana und setzen sich einen Dutt auf.
Oder ziehen sie nach Cottbus.
Setzen sie sich, meinetwegen ziehen sie nach Cottbus. Cottbus ist nicht die schlimmste Stadt in Deutschland.
Auch das schönste.
Auch nicht Bielefeld. Die schönste.
Eine Sache,
Bielefeld noch, gibt es ja überhaupt
nicht. Deswegen sage ich, das ist
neutral. Eine Sache, die ich noch sagen möchte, die ich auf jeden Fall auch mitgenommen habe aus meinen Jahrzehnten von Therapie, ist tatsächlich das Umdenken. Ich habe ganz lange gedacht, wenn ich nicht konstant glücklich bin, wenn ich Glücksmomente nicht halten kann und ausbauen kann in eine Zeitspanne von ich bin glücklich, dann bin ich falsch. Weil ich habe das im Film gelernt, ich habe das bei Disney gelernt, es gibt, man trifft eine Person, dann hat man eine Beziehung, man ist verliebt und das ist von Anfang bis Ende so bums.
Nach der Katharsis ist man für immer und alle Zeiten glücklich,
there weißt we go. Du? Und Glück wurde mir verkauft, so habe ich das zumindest verstanden, als erstrebbarer und möglicher Dauerzustand. Und ich habe jedes Mal, wenn ich kurze Glücksmomente hatte, die dann natürlich schnell wieder vorbei waren, dachte ich, ach, wieder gescheitert. Jetzt bin ich wieder, ich kann es einfach nicht. Ich bin nicht gut genug, um glücklich zu sein. Ich habe nicht das Rüstzeug, ich habe nicht die nötige Kodierung. um wie alle anderen Menschen glücklich zu sein, bis ich irgendwann kapiert habe, dass Glück immer schnell vorbeigeht. Glück ist nicht ein Dauerzustand. Glück ist, egal was die Leute dir erzählen, egal welche Guru dir irgendwas verkaufen.
Oder wie
egal,
Hilde jetzt sagen würde, das andere. Glück kennt nur Minuten.
So, very that. Gibt's einfach nicht. Das, was ich mittlerweile anstrebe, ist Zufriedenheit. Und Zufriedenheit kann ich herstellen, Zufriedenheit kann ich aufbauen, die kann ich auch sustainen, die kann ich länger über einen längeren Zeitraum halten. Und wenn mir die entgleitet aus Umständen, kann ich die auch wieder herstellen, selber.
Ja.
Weil das im Rahmen meiner Möglichkeiten steht. Und diese Besessenheit mit Glück und Glück als Lebensziel, Glück als Beziehungsziel, Glück als Erfüllung eines richtig gelebten Lebens ist ein Rezept fürs Desaster. Also man wird das nie erreichen können, dauerhaft. Man wird sich entweder die Hucke voll lügen müssen oder man wird sich schlecht fühlen, weil man das einfach nicht erreichen kann. Und solange das im Kopf irgendwie präsent ist, glaube ich, hat man einfach echt ein ganz großes Problem. Ja. Das nächste ist, was ich nenne das Destination Addiction, also das Setzen von Zielen, ich werde erst glücklich sein, wenn XYZ erreicht ist, wenn ich erst die richtige Figur habe, wenn ich den richtigen Partner habe, den richtigen Job, wenn ich erst bekannt genug bin, wenn ich 50.000 Follower habe auf Instagram, bla bla bla, all diese Ziele, die man sich setzt, ab wann man sich vielleicht zufrieden oder glücklich fühlen darf, wann das Leben anfängt, wann die eigene Erfolgsgeschichte anfängt. Das auch ein Rezept fürs absolute Desaster. Und das klingt nach Bhagwan und so, aber wirklich, ne, ganz entspannt im Hier und Jetzt, da spielt die Musik, da findet es statt. Und natürlich macht man Pläne für die Zukunft, natürlich hat man Ziele, die man verfolgt, Träume, die man verfolgt. Aber diese Idee, dass man erst glücklich sein kann, wenn man irgendwas, was vielleicht auch gar nicht erreichbar ist, erreicht hat, ist Schwachsinn und schädlich. Schädlich fürs eigene Wohlbefinden.
Und deswegen ist natürlich Internet mit seinen blauen Häkchen und so weiter, das ist ja die Verheißung nach Glück, deswegen ist das so gefährlich.
Also, also wenn man jetzt mal die Konstruktion von Internet, von Instagram, Twitter oder Facebook anguckt, es ist ja wirklich so, dass es so krank ist, dass man abzählen kann, wie viele Leute einen mögen, also liken.
Ja, ja.
Und das ist eine komplett kranke Konstruktion.
Ja, das finde ich auch.
Weil sie ja nichts darüber aussagt, mit welcher Intensität man da gerade gemocht wird, sondern dieses I like you kann ja auch nur 0,1 Sekunden lang sein. Das bringt einem dann nicht so besonders viel.
Ja, das bringt einem sowieso gar nichts.
Und also, was ich noch, auch wenn es nach Autoaufkleber klingt, aber manchmal sind Autoaufkleber ja auch weise, wollte ich nochmal darauf hinweisen, wenn man Träume oder Ziele verfolgt, sollte man darauf achten, dass man sie selbst verfolgt und dass man nicht von ihnen verfolgt wird.
Ein schöner Satz. Bei mir hat immer geholfen.
Bei Vera mit.
Ja. Bei mir hat immer geholfen, dass ich alles in Kauf genommen habe, also ohne jetzt depressiv zu sein, aber auch so Scheißphasen, weil ich wusste, bald verreise ich da und dahin. Bei mir ist dieses Fernweh zentral, immer schon in mir gewesen. Und die Sehnsucht nach anderen Umständen, andere Länder, anders.
Himmel.
Und wenn ich mir leisten konnte zu verreisen, war das für mich schon Monate vorher das war sozusagen meine Glücksinsel im Kopf sozusagen, weißt du, wo du sagst, kurzfristig immer Happy Glück place. Zu Erfolg haben zu wollen, ist der Weg ins Desaster, das glaube ich auch. Aber wenn man sich ein Ziel setzt, wo man weiß, dass man eine gute Zeit hat, und das ist bei mir eben diese Reisen gewesen, das war immer gut, das war wie so Inseln im Jahr, wo ich so von A nach B hüpfen konnte und wusste schon im Voraus, das wird gut.
Mhm. Melli hat das ja auch, das ist ja auch,
ja.
Der kann es, da gehen monatelang Dinge drunter und drüber und ihr geht's scheiße, aber die weiß, in der und der Woche haut sie ab nach Griechenland und ist dann da für 3 Wochen und dann kann die kann auch, ne, die kommt an, die schaltet ab und ist dann 3 Wochen einfach, tankt die auf.
Ja, das kann ich auch.
Ja, ich kann das überhaupt nicht. Ich liege am Strand und denke mir, Gott, ist das langweilig, was soll ich hier tun?
Oh nee.
Ach, ich habe doch bestimmt 100 Sachen zu erledigen zu Hause. Liege ich hier in der Sonne und putze.
Ja, guck, und das heißt eben, dass es kein einfaches Rezept gibt.
Eben.
Aber es gibt Tipps und Kniffe und man muss einfach versuchen, sich das Beste aus allen Rezeptbüchern immer zu nehmen, was man findet.
Ja, das finde ich auch.
Ja.
Ich packe noch ganz viele Sachen auch in die Shownotes, die ihr lesen könnt. Wie gesagt, die Podcast-Folge mit Kaya Korte packe ich da rein, aber eben auch die Bücher, über die wir gesprochen haben. Wir finden sicherlich noch den ein oder anderen TED-Talk zum Thema Depressionen oder irgendwas anderes, was wir gut finden.
Ja.
Das packen wir alles in die Shownotes. Ja.
Und tschüss.
Aber Paulchen ist nicht da.
Paul ist auf Klo, das nutzen wir jetzt mal.
Nein, wir müssen jetzt warten, okay, bis sie wieder da ist. Wir machen jetzt kurz Pause.
Wollen wir über ihn lästern?
Nein. So, jetzt ist sie wieder da. Setz dich den Kopfhörer auf. So,
ich war nur noch mal kurz für kleine
Depressive.
Nonnen.
Oder für kleine Depressive so. Nonnen.
Gut. Schlusswort, ganz einfach. Falls ihr Erfahrungen habt und glaubt, dass ihr depressiv seid oder depressiv sein könntet, a couple of things. Erstmal, nicht eure Schuld. Könnt ihr euch von verabschieden. Sobald ihr aufhört zu glauben, dass ihr schuld daran seid, wie es euch gerade geht, könnt ihr anfangen, pragmatisch damit zu arbeiten und damit umzugehen. Dazu gibt es aber auch keinerlei Verpflichtung. Man kann im gegebenen Fall auch einfach darauf warten, dass es vorbeigeht. Meistens tut es das. Wenn es das nicht tut, nehmt bitte jede Art von Hilfe in Anspruch, die euch angeboten wird, wenn ihr das könnt. Dazu zählen therapeutische Hilfe, freundschaftliche Hilfe. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid so tief im Loch, dass euch da nur Medikamente raushelfen können, dann nehmt diese Medikamente bitte. Inzwischen gibt es wirklich Medikamente, die funktionieren,
ja,
die gut sind und die man auch nicht,
lasst, wenn
man
das nicht, lasst euch da auch nichts einreden von Leuten, das ist aber doch so ein großer Eingriff und du musst das doch alleine schaffen, andere Leute schaffen das auch, Bullshit. Wenn es dir helfen kann in dem Moment.
So, man kann auch darauf, also wie gesagt, ich ziehe diesen Vergleich immer gerne, man kann auch darauf warten, bis das gebrochene Bein von alleine heilt, man kann aber auch einfach zum Arzt gehen und sich dabei helfen lassen.
Ja.
Man kann Schmerzmedikamente nehmen, um den Schmerz zu verkleinern. Depressionen sind eine Art von psychischem Schmerz, genau, bei denen man sich auch helfen lassen kann.
So, wenn ihr Queerlinge seid und Schiss habt, euch vielleicht ÄrztInnen anzuvertrauen, die eure Situation vielleicht nicht verstehen, es gibt eine wunderbare Seite namens QueerMed,
yes,
die von einer queeren Person betreut und ins Leben gerufen worden ist, die sich, also die Seite hat das Ziel, eben von queeren Menschen empfohlene ÄrztInnen aufzulisten und ihr könnt auf die Seite gehen und da gucken, welche TherapeutInnen in eurer Umgebung vielleicht gute Bewertungen haben und dann könnt ihr da schon mal vorstellig werden, einfach mal anklopfen. Wir haben in Deutschland leider immer noch die Situation, dass die KV, die Kassenärztliche Vereinigung, vorgibt, wie viele niedergelassene Therapeuten über die Krankenkasse abrechnen können pro Landkreis und pro Stadt. Das ist in Berlin, glaube ich, seit den 90ern nicht mehr überholt worden. Diese Zahl, die ist wahnsinnig niedrig.
Es müsste viel zu niedrig.
Längst passiert sein. Gerade während der Pandemie und nach der Pandemie hätte da was passieren müssen. Also ja, schaut nach Mitteln und Wegen, wie ihr vielleicht trotzdem Hilfe bekommen könnt. Ich weise nochmal auf die Folge mit Kaya Korte hin, wo wir euch auch Alternativen gezeigt haben, wo man vielleicht bei jüngeren TherapeutInnen, die noch in der Ausbildung sind, auch schon einen Therapieplatz bekommen kann. Der abgerechnet werden kann oder es ist dann umsonst oder so. Das gibt's alles in der Folge, in den Shownotes dazu. Yes.
Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Suchtprobleme oder das oder den Verdacht habt, ihr würdet euch gerne dabei helfen lassen und ihr euch, egal wo ihr euch befindet, gute Ansprechpartner sind nicht nur QueerMed zu diesem Thema, sondern gute Ansprechpartner, die bundesweit verbreitet sind, sind auch die EZ-Hilfen. Man kann zu jeder EZ-Hilfe gehen und sagen, ich glaube, ich habe ein Suchtproblem. Die wissen meistens Rat und auch Tat und helfen euch dabei weiter. Generell in Landkreisen, in denen das queere Leben nicht so dicht gesät ist, wie es in den Großstädten ist, sind EZ-Hilfen für jedes eurer queere Probleme immer eine gute Ansprechpartner.
Ist ein guter Tipp. Und dann fällt mir noch ein, wir haben ja, obwohl wir jetzt davor waren, eigentlich ja Instagram und Co., aber wir sind ja auf Instagram auch und bewerben da immer die Folge, da gibt's die Kommentarfunktion. Und wenn ihr jetzt noch Bits and Pieces und kleine Rezeptideen habt aus eurer depressiven Erfahrung oder aus eurer Erfahrung mit der Krankheit Depression, wie ihr da rausgekommen seid, individuell, dann könnt ihr das ja vielleicht in die Kommentarfunktion schreiben.
Ja.
Und wir wissen alle, dass es nicht alles für alle gilt und wirken wird.
Ja.
Aber man kann sich Ideen klauen. Vielleicht Absolut. Gibt es da gute Ideen.
So, Absolut. Diese Folge erscheint wahrscheinlich nicht mehr vor der Europawahl, sondern danach. Trotzdem kann ich nur noch mal.
Ich hoffe, ihr seid wählen gegangen.
Oh, ich habe schon gewählt.
Ich habe auch schon gewählt.
Schlechte Demokraten.
Weil ich auch bei der Europawahl Wahlhelfe. Ich habe an dem Tag also keine Zeit, selber ins Wahlbüro zu gehen, weil ich mich den ganzen Tag in einem Wahlbüro befinde.
Wird sowieso in Berlin wieder gecancelt, weil Marathon ist.
So, egal. Wie dem auch sei. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, guckt euch die Programme der Parteien auch daraufhin an,
ja.
Wie sie Medizin und Ärztinnen finanzieren, ja. Und die allgemeine Bevölkerung mit ihren medizinischen Problemen alleine lassen generell. Oder eben auch ja. nicht, wie sie Pflegeberufe und andere systemrelevante Berufe finanzieren wollen oder eben auch nicht, und macht euer Kreuz dann entsprechend.
Genau. Und wenn ihr tatsächlich abschließend jetzt als letzter Satz, wenn ihr tatsächlich mit dem Gedanken spielt, euer Leben zu beenden. Es gibt wunderbare Hilfe, sowohl telefonisch als auch im Internet. Das packen wir auch ganz oben in die Shownotes. Da findet ihr sofort Hilfe, Leute, die mit euch sprechen, Leute, die euch von der Klippe runter talken, wie man jetzt schlecht übersetzt aus dem Englischen sagt. Und damit verlassen wir euch jetzt und wünschen euch alles Gute.
Aber wir verlassen euch nie, weil wir sind online auch immer erreichbar.
Sure, ihr könnt euch Tatjana schreiben, wenn es euch schlecht geht, und dann sagt ihr, ja, das Problem habe ich nicht. So,
tschüss. Vielleicht habe ich auch eine andere
Idee. Ich will nochmal sagen, diese Folge.
Nein, weil das mit diesem Selbstmord, das ist wirklich, also, da kriege ich Gänsehaut wirklich. Nee, da müssen wir.
Ich will nochmal sagen, diese Folge gibt es auch, um zu sagen, ihr seid nicht alleine mit dem Scheiß. Wir wissen, wie es euch geht, auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn wir uns alle mehr miteinander vernetzen und mehr umeinander kümmern und uns zu mehr Sichtbarkeit verhelfen, dann ist dem auch geholfen.
Ja, deswegen sitzen wir hier.
Genau.
Danke für euer Zuhören.
Bis dahin, ihr Lieben.
Auf Wiedersehen. Tschüss.